Schlagt euch drum, es geht los.
Deine Mutter schlägt sich drum, weißt du.
Was? War das jetzt der Titel oder was?
Was?
Das ist die Einleitung gewesen. Ich habe gesagt, ihr wart quasi hot on air, fire, es geht los.
Nee, wir fangen jetzt erst ganz normal an.
Meinst du?
Machst du doch immer.
Ach so.
Das ist hier nicht meine Aufgabe. Dafür wäre ich nicht bezahlt. Dafür nicht.
Ja, ich werde auch nicht bezahlt. Das ist ja das Schlimme dabei.
Das ist der Titel. Dafür werden wir nicht bezahlt.
Ihr
das
hört.
Kannst du dann in die Outtakes rein.
Du quatschst schon wieder rein. Oh, shut the fuck up. Ihr hört. Dafür werden wir nicht bezahlt. Ihr hört. Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fortsetzung folgt dem Podcast über Serien und so. Annemarie, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist quasi auf dem Weg zurück in die geheiligten Hallen von Berlin, ist also noch nicht dabei. Die ist quasi vier, sechs Wochen in Dauerurlaub, bezahlt natürlich, logisch. Mit dabei ist der
in
Alex.
Amerika. Hallo Alex.
In Amerika. Vorher war sie woanders, ich weiß gar nicht mehr wo. Dubrovnik.
Die waren die ganze Zeit in Amerika.
Nein, die war vorher in Dubrovnik.
Stalkt sie da einfach mal auf Instagram oder auch immer.
Teambindungsmäßig, egal.
Guten Tag.
Ja, der Alex, hallo Alex und hallo Erik, habt sie gehört, die labern die ganze
hallo.
Zeit.
Hallo.
Zeug. Ja, nächstes Mal, dann ist es wieder, muss es wieder... alles ganz korrekt zugehen.
Darf man keinen Neger mehr sagen und kein Schwul, müssen wir dann benehmen. Oder,
ganz konform, angepasst, wieder stringent an den Vorgaben.
Musst du rauspiepsen jetzt, das darf man wirklich besser.
Was darfst du nicht sagen?
Das, was ich gesagt habe.
Man darf so, die Wörter ja sagen, man darf aber sagen, dass man die nicht sagen darf. Und dann ist es wieder in Ordnung.
So, also du musst sie nur politisch korrekt
in den richtigen Kontext bringen. Das ist unangebracht, solche Wörter in der gegenwärtigen Zeit noch zu verwenden. Ansonsten Beschwerdebriefe bitte an alexander@fortsetzungvolk.net kommt direkt an. So, also, wir haben...
Ich stehe da nicht dahinter, ich muss mich hier rechtlich absichern, also das hat mit mir jetzt nichts zu tun, was jetzt hier war.
Genau, also für dieses Duckmäusertum, Beschwerden an erik@fortsetzungvolk.net.
Wenn das Mikrofon aus ist, dann geht's aber hier richtig los, ne?
Da müssen wir aber sagen,
Erik... Nicht, dass ich wüsste, nicht, dass
ganz
ich wüsste.
Ganz ruhig, Brauer. So, drei Serien haben wir... Wobei, ich gucke gerade, wir sind uns bei dir nicht einig. Skylines läuft auf Netflix und da Netflix uns nicht bezahlt, nichts, gar nichts, haben wir auch als nächstes Amazon Prime, die bezahlen uns auch nicht. Das, ja, ich weiß auch nicht warum. Und dann, also.
Ich hab was Cooles von Amazon Prime, bevor wir hier anfangen.
Ja gut, aber warte mal, Doom Patrol ganz kurz, also Skyline, Doom Patrol bei Amazon Prime und The Spy auch auf Netflix. Was hast du denn Gutes auf Amazon Prime?
Nee, ich habe mir einen Fire Cube oder wie der heißt geholt. Sagt euch das was? Das ist quasi der Fire TV Stick, aber
als
so
Würfel.
Als so ein Würfel, aber damit ist es nicht getan, sondern der hat zusätzlich noch so einen Signalgeber für Infrarot. Das heißt, ich kann oben in meinem Heimkino, ich habe ja viele Geräte, ich habe einen Satellitenreceiver, dann hier einen Dolby Digital Receiver, halt einen Fernseher und ich habe normalerweise so eine lernbare Fernbedienung, so eine Logitech, mit der ich das alles steuere, wo ich das mühsam einprogrammiert habe und das Amazon-Teil, das übernimmt das halt alles, ne? Also das heißt, ich kann das jetzt komplett per Sprache steuern. Ich sage oben, Alexa, schalt den Fernseher an, ja, oder Alexa, starte Netflix oder Alexa, suche auf Netflix nach Filmen mit Tom Hanks und so und dann macht es das alles und schaltet halt alle Geräte ein, die ich dafür gerade brauche, ne? Und ich kann auch, habe die Spielkonsolen mit vernetzt, dann sage ich hier, Alexa, schalt die Switch an und dann macht es halt nur das an und ja.
Finde ich ja grundsätzlich nicht schlecht. Ich verlinke es. Also die Hörer da draußen, die das noch nicht haben und unbedingt haben wollen, kauft es über unseren Affiliate-Link, damit
man wenigstens... FireCube, 119 Euro, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere.
1 Euro verdienen. Nee, aber mach jetzt mal ohne Scheiß. Du hast ja auch
zwei
von den kleineren Erdenbürgern.
Genau, ich habe
Alex
den alten Fire TV Stick.
Nein, es geht um kleine Kinder, Menschenskinder.
Ach, Kinder, ja.
Das geht mir ja schon bei Alexa an sich auf den Geist, wenn die anfangen hier Pupsgenerator und weiß Teufel was abzufeuern. Du kriegst ja nicht mehr aus.
Du musst einfach mal das Signalwort ändern. kannst du doch ändern, dass es nicht mehr Alexa heißt.
Ja, na, aber wie willst du denn das Geheim rüberbringen? Wenn du Alexa benutzt, sagst du doch das geheime Signalwort.
Ja, stimmt.
Da hat doch der liebe Gott die flache Hand erfunden, wo man auch mal den Po damit versucht.
Ach, ich dachte, das Mikrofon da zuhält. Aber manchmal, da werden alle möglich. Aber da, das, wenn wir Besuch haben von Freunden oder sowas, da entdecken wir Skills, die man ja noch gar nicht so hatte. So à la, keine Ahnung, begrüße den König oder irgendwas Sinnloses. Naja.
Immer also da drauf. Das ist ja wirklich nicht so ernsthaft, kriege ich hier gerade mit, also mit Pupsgeräuschen und König und so. Also bei mir ist das richtig ernsthaft in meinem Kinosystem eingebunden und funktioniert auch ganz gut.
Ja. Und deine Kinder, die sind die ganze Zeit still und nutzen das Ding nicht. Die haben da quasi.
Nö, die sagen dann hier, der Kleine sagt dann hier, Alexa, also ich habe es erst seit ein paar Tagen hier, aber der Kleine nutzt schon, sagt hier, Alexa, zeig mir Paw Patrol. Und dann guckt er halt, wo es das gibt, bei Netflix oder bei Amazon Prime oder irgendwas, oder sagt dann auch, willst du es bei Amazon Prime oder bei Netflix gucken? Und dann brauchst du nur antworten und dann geht's los. Ja.
Ja, da scheitert es bei mir schon wieder auf dem Dorf am Fernsehen. Ne? Also da, was soll das Ding auch steuern bei mir? Öffnet das Garagentor.
Fernseher musst du schon noch einschalten oder macht er den auch alleine an?
Darüber Netflix. Ja, nee, der schaltet auch einen Fernseher. Das ist ja das, was ich meinte. Der hat einen Infrarot-Signalgeber. Das heißt, der aktiviert auch die Geräte alle, die dazu gehören. Okay, und bei mir ist ja manchmal so, was weiß ich, wenn ich Blu-ray gucken will, muss er den halt noch mit anschalten und der braucht halt sonst nicht an sein, ja, und dann lässt er den halt sonst aus und so. Das ist echt
ein cooles, aber feuert der dann die Signale Ding in alle Richtungen? Also die Infrarotsignale, wie funktioniert das? Also wie platzierst du das Teil, dass das auch ankommt?
Das legst du da einfach dahin und dann siehst du ja, ob es funktioniert, ob es ankommt oder nicht. Bei mir hat es von Anfang an funktioniert.
Oh, du bist mein Held.
Einfach mal probieren. Das ist echt cool und du hast halt, ist halt auch 4K-fähig, das heißt, du kannst dann auch 4K hochskalieren, wenn du so einen Fernseher hast und kannst dann Netflix und Amazon Prime auf 4K gucken oder YouTube-Inhalte. Das macht schon Spaß. Ne? Das ist echt cooles Teil, das ist halt besser als dieser Fire TV Stick nur, weil der ist halt ein bisschen eingeschränkt mit dem, was er kann, aber den nehme ich ja auch sehr gerne, gerade mit auf Dienstreisen, kannst im Hotel einfach mal dran knubbern. Die Hotels haben ja meistens ein WLAN, da kannst du da ein bisschen Netflix gucken unterwegs. So, genug Werbung.
Wollte ich gerade sagen.
Wir starten mal mit der ersten.
Unbezahlte Werbung, ne? Das ist ja das Schreckliche.
Ja, außer wenn die natürlich jetzt alle das bei dir bestellen, dann.
Ja, ich könnte wetten, beim nächsten Mal, frag mich mal beim nächsten Mal, ob einer so ein Dingsbums Cube, also einfach nur um mich falsch darzustellen, es kauft nicht einer so ein Fire TV Cube, weil Fire TV Cube bei Amazon. Ach, egal.
So. Wir werden es sehen.
Genau.
Aber 069, Baby. Also ja, wir fangen 069. Jetzt mal an mit der Serie
Skylines. Hast du vorhin aber mit einem anderen Ton gesagt?
Bitte?
Das hast du vorhin aber noch mit einem anderen
Baby,
Ton.
069, Baby, oder was?
Ich kann das nicht.
Deine Mutter hat einen anderen Ton, oder was?
Da gibt es sowas nicht. Sowas klingt also irgendwie doof. Skylines,
also,
genau.
Kann ich nur mal anfangen?
Ne, mach hier, doch, ich halte doch die Klappe, ich sag kein Wort, sag ich hier.
Also Skylines, Netflix-Serie, wie da Daniel schon richtig gesagt hat, die läuft auf Netflix, also ihr müsst da zuschalten, jeden Abend 20 Uhr läuft die. Ja, müsst ihr da gucken. Wenn ihr cool seid, könnt ihr die auch anders gucken. In dieser Serie, nachdem wir ja schon Serien aus Berlin hatten, sprich hier You Are Wanted und Four Blocks war keine Netflix-Serie, nee, das war eine andere. Hat sich nun mal das ein bisschen in die Richtung Frankfurt bewegt. Ja, mal gucken, was uns da noch so alles erwartet, welche Städte da noch für irgendwelche Serien in den Mittelpunkt geraten. Ich meine, im Öffentlich-Rechtlichen gibt es ja Soko Stuttgart oder wie das heißt da. Mal gucken, was da noch alles kommt hier. Oder vielleicht kommt auch was aus Düsseldorf. Mal gucken, aus Bad Langensalza oder wie das da
das
heißt.
Das wäre geil.
Wahrscheinlich,
ne?
Nichts
das, ja. Da ist Kriminalität am Kochen, sage ich dir.
Wird eher so eine Art Breaking Bad Story sein. Also hier auf dem Dorf, wo da irgendeiner Meth kocht und so. Naja, also Skylines. Es geht um Edin Hasanovic, den Schauspieler. Der heißt in der Serie Jin und ist ein Hip-Hop-Produzent. Das heißt, er bastelt so die Beats, also so ähnlich wie ich hier für die Intros und so das gemacht habe, macht er auch dann. Und ja, er produziert dann auch so einen kleinen Rap-Künstler, so ein Rapper halt, ne? Und bastelt dem da so die Beats und machen da so kleine Auftritte auch und er produziert auch dem sein Album und ja, er hat eigentlich, von den Skills her ist er besser als sein Rapper, den er da vorne dran hat, der das Gesicht ist für diese Musik. Der ist eigentlich nicht so gut, wie jetzt die Beats drunter sind. Also er könnte da eigentlich wesentlich mehr machen. Und es gibt in Frankfurt ein großes Label, Skyline Records. Ähnlichkeiten mit anderen Frankfurter Labels sind rein zufällig. Und dieses Label ist so dieser große das große Hip-Hop-Label in Frankfurt. Und da wird eines Tages mal jemand auf ihn aufmerksam, auf die Beats, die er macht. Und sie wollen ihn dann auch relativ schnell dann auch mit haben. Und er stellt ihnen auch schon so ein bisschen Material zur Verfügung. Unter anderem einen von den Beats, den er seinem Kumpel da gezeigt hatte, was er eigentlich für ihn nehmen wollte. Und der wird dann sehr schnell verwendet bei Skyline Records für ihren neuen heißen Scheiß, für ihren neuen Rapper, den sie da rausbringen. Und das zerstört natürlich so ein bisschen die Freundschaft von Jin und seinem Kumpel. Und parallel dazu sehen wir noch, dass da irgendwas mit Immobiliengeschäften, jetzt bringe ich das gar nicht mehr zusammen, ist auch schon ein paar Wochen her, dass ich das gesehen habe. Irgendwas war doch da noch mit Immobiliengeschäften, ne?
Wo ich überlege gerade, das war ja so ein Clan-Geklüngel irgendwie. Clan-Geklüngel.
Ja. Nö, also die wollten ja dann alle das Label wollte sich gerade aufstellen und wollte dann auch legale Sachen machen und ein bisschen in die Immobilienbranche gehen.
Ach, jetzt fällt es mir wieder ein. Ja, also bei dem Label ist es so, das wird gerade betrieben von so einem Typen und dem sein Bruder kommt aus dem Knast gerade wieder raus und wir erfahren dann so, dass das Label an sich gegründet worden ist, eigentlich mit schmutzigem Geld und das wäre ohne diesen Bruder, der in den Knast gegangen ist, gar nicht möglich gewesen und dieser Bruder möchte da jetzt auch so ein bisschen sein Anteil an dem Ganzen haben. Allerdings will er jetzt nicht oder anfangs noch nicht irgendwie in das Labelgeschäft mit rein, sondern er will halt einfach so einen Kellerraum haben, um was er für seine eigenen Geschäfte da irgendwie nutzen kann und da haben die anderen erstmal keinen Zutritt zu diesem Kellerraum und sie wollen eigentlich auch nicht mit diesen Sachen in Verbindung gebracht werden mehr, weil denen geht es eigentlich ganz gut mit dem Rap-Game, sie verdienen da ganz gutes Geld und sind ganz gut dabei und haben da auch so ein bisschen Bedenken, was da so abgeht und da sind dann ein paar Sachen, die dann so ein bisschen auch eskalieren zwischen den Brüdern und unser Rap-Produzent, der Jin, der bekommt eine vorgesetzt, eine junge Dame, so nach dem Motto, hier, produziert die mal, die hat hier ein paar Texte geschrieben und so, wir wollen da mit der was machen hier auf dem Label. Und die hat halt am Anfang irgendwie null Skills, ja, die rattert das einfach nur so runter, wie sie halt so copymäßig in den Sinn kommt, wie sie es kennt von anderen Rappern. Also sie hat überhaupt keine eigene Art, wie sie rappt. Also es ist irgendwie sehr vergleichbar mit anderen und es klingt halt einfach scheiße und er kann da fast nichts draus machen aus dem. Aber er kriegt dann halt auch von dem anderen gesagt so, naja, das ist eigentlich da die Schwierigkeit als Produzent, jemanden zu nehmen, der richtig gut ist und da irgendwie einen geilen Track zu machen. Das ist einfach, aber jemanden zu nehmen, der eigentlich so gut wie gar nichts kann und dem oder der zu sagen, hier in welche Richtung das gehen soll, damit es irgendwie gut wird, das ist eigentlich die hohe Kunst. Und so schafft das dann halt tatsächlich auch, sich da ihr auch so ein bisschen freundschaftlich zu nähern und dass sie dann auch ein bisschen auftaut und auch ein bisschen was berichtet über ihre private Situation und über ihre Vergangenheit, weil sie gibt sich halt nach außen hin so sehr als eine sehr taffe Frau, die wirklich so hat ganz harte Rhymes, die sie da ablässt und hetzt so gegen alles. Das sind reine Diss-Tracks, die sie da so hat und reine so, ich bin die Stärkste, ich bin die Tollste, mir kann keiner was Tracks und in Wirklichkeit ist sie aber doch relativ zerbrechlich und hat auch sehr viel erlebt in dem Viertel und er wird dann auch mal von ihr aus Versehen mal in so Situationen gebracht, wo er dann sieht, okay, das Harte bei ihr ist jetzt nicht nur gespielt, sondern sie muss das auch in diesem Viertel auch so leben und dann rutscht er dann auch so in üble Sachen mit rein und es greift fast schon ein bisschen zu weit, jetzt würde ich sagen, da stoppe ich mal hier. Es ist eine Crime-Musik-Serie, würde ich fast sagen, die mir ausgesprochen gut gefallen hat. Ich mag den Soundtrack sehr, ist produziert von Haftbefehl und es sind auch noch ein paar andere Tracks mit drin. Fand ich sehr, sehr gut abgestimmt. Es sind teilweise so Szenen drin, die fast so ein bisschen wie ein Musikvideo wirken, wo halt einfach der Track, der dann läuft, wirklich so haargenau auf die Szene gerade passt und das wirkt alles sehr aus einem Guss. Es ist gut gedreht. Die Darsteller fand ich sehr, sehr gut, sehr authentisch und hat mir echt viel Spaß gemacht, die Serie. Und ich freue mich darauf, dass es ja noch eine weitere Staffel gibt und bin gespannt, was da dann kommen wird. Wie ging es euch so?
Ich fange mal an. Ich bin ja prinzipiell kein großer Freund von Musik. Ich meine, das hat mich an dieser Serie schon mal ein wenig gestört. Aber das ist ja nicht das Problem. Ich glaube aber, dass dieses Strickmuster dieser Art von Serien immer irgendwie ähnlich sind. Du hast ja ein paar andere schon vorher aufgezählt, die sind alle gleich irgendwie. Die Polizei spielt so mit irgendwelchen verdeckten Ermittlern mit, die dann irgendwie zugespielt werden. Irgendwie auf einem Niveau, wo du das sagst, in Deutschland, ich kann es mir so nicht vorstellen, sagen wir mal so. Kann genauso sein, mag alles sein. Dann hast du diesen, sag mal, diese Clan-Rapper in Anführungszeichen, weißt du, die so illegale Drogengeschäfte machen, gleichzeitig Musik machen und irgendwie ihr Geschäft zum Weißen
hin. Das ist ja nun nicht so realitätsfern, oder?
Mag sein, keine Ahnung. Da bin ich nicht so drin wie du.
Durchaus gang und gäbe, ne?
Ja, kann ich mir, das kann ich mir noch vorstellen. Also wie gesagt, da bin ich noch, aber das ist halt, mein Problem ist dann bei dieser Art von Serie, ich fand die nicht schlecht. Also das muss man sagen, die Musik ist ganz gut, auch wenn ich es jetzt, wenn es nicht mein Stil ist und die Schauspieler sind gut und das Ganze drumherum ist gut, aber für mich tritt es aus so diesem scherenhaften Strickmuster der deutschen Serienproduktion nicht hinaus. Ne? Man nimmt halt so Charaktere, die, ich sag mal, irgendwie anstoßen, dann hat man nur die Polizei, die da mitermittelt und man versucht da irgendwie dem Ganzen irgendwie einen sexy Anstrich zu geben. Es wirkt halt, weiß ich nicht, also so Schema F und dann geht's los. Trotzdem unterhaltsam, gar keine Frage, aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen das Besondere, dieses Herausstellungsmerkmal, wo ich sage, ey, deswegen muss ich das jetzt unbedingt gucken. Also ich habe nur die Piloten geguckt, ganz ehrlich, es sind 6 Episoden, keine Ahnung, kann ganz, ganz toll werden. Aber mich hat es nach der ersten...
Piloten.
Okay. Bitte? Nur den Piloten, ja, weil das hat mich danach nicht mehr, wie gesagt, es hat mich an so viele andere deutsche Serien, die wir schon besprochen haben, erinnert. Und da hatte ich dann einfach keinen Bock mehr unbedingt drauf. Ich wollte nicht wissen, wie es weitergeht. Tut mir ja ein bisschen leid für diese Serie. Aber ja, ne, was du hast schon gesagt, dieses Four Blocks oder Dogs of Berlin, keine Ahnung, was es da alles so gab. Das ist, es klingt halt ähnlich, ne? Und dann auch der Typ da hier, der, wie hieß er nochmal, der diese Beats da macht, der dann in seinem Gin. Plötzlich, bitte? Ach, Gin. Ja, das war ja Gin und Tonic. Ja, ja. Halbwegs originell. Wo er dann in dem Underground-Studio des großen Plattenbosses sitzt und da vor sich hin seine Knöpfchen drückt, weiß ich nicht. Was ist denn eigentlich, Erik, du bist da wahrscheinlich schon näher dran, was ist denn da so die große Kunst des Beat-Samplens? Die hatten dann so ein Touch-Dingsbums-Board, das kenne ich auch von irgendwoher, wo dann diese Samples, Beats und tralala abgespielt werden. Was macht dann das aus? Also hat er das vorher schon, ist das immer improvisiert oder hat er das irgendwie einfach...
Nee, bei dem Ding läuft halt, das, warte mal, ich schicke mal ein Foto in unsere Gruppe, weil genau so ein ähnliches Ding habe ich hier stehen. Ja, das ist dann halt, du kannst ja verschiedene Sachen damit machen. Also im Normalfall lässt du das Pattern, also den Beat einmal durchlaufen und dann kannst du halt mit diesen Tasten, kannst du halt dann noch, noch zusätzliche Sachen mit hinzufügen, ja, sei es nun Drums, Hi-Hats, Snares oder irgendwas, so dass halt der Beat, der muss halt richtig fett sein, ne? Das ist halt, es darf halt nicht so lasch sein irgendwie, es sei denn, es ist wirklich so gewollt, sondern es ist halt immer gut bei Hip-Hop, wenn der Beat richtig fett ist und wenn er richtig Fläche hat und so, dass er den Text auch richtig gut trägt, ne, da oben drüber gerappt wird und das ist halt schon eine hohe Kunst. Also deswegen zum Beispiel Fantastischen Vier, die arbeiten ja wirklich seit Jahren mit Anti-Y zusammen, der denen die Beats bastelt, ja. Das ist halt auch nicht mal einfach so, dass es irgendjemand kann oder irgendwie, sondern...
Nö, das habe ich nicht unterstellt, aber ich sehe halt
es muss halt zusammenpassen, ne?
Kunstaspekt. Und ich frage mich halt immer, wenn ich sowas höre, ist das tatsächlich dann, sag mal, komponiert wie mit Noten oder ist das eher so der Flow irgendwie, der weiß, wo was drauf ist und wie es zusammenpasst? Das würde mich nur mal interessieren.
Ja, du musst das halt fühlen, ne? Also du merkst dann, ob der Beat, ich kann das jetzt gerade nicht in Betrieb nehmen hier, sonst fliegt mir das hier raus, weil das hängt hier an dem Rechner dran und da habe ich ja jetzt gerade das Headset dran, sonst fliegt mir da der Audiotreiber raus, wenn ich das einschalte. Sonst könnte ich dir mal auf die Schnelle mal so ein Beat basteln. Das ist halt jedes Mal anders. Also wenn ich jetzt hier ein Beat bastel, ich kann den zwar irgendwie speichern, ja, aber es ist halt, ja, wenn ich jetzt neu anfange, mir einen zusammenzusetzen, ist der halt jedes Mal neu. Ne? Also ich kann da auch diverse Sachen noch einstellen und ja, verschiedene Sachen verändern, aber es würde jetzt, glaube ich, zu weit führen da.
Alex, hast du mehr als eine Folge geguckt? Also hat es dich irgendwie...
Ich habe das... Hüstel. Ich habe das auch durchgeguckt, weil ich... Also auf der einen Seite hast du da recht, es ist in der Tat nichts komplett Neues, ist so ein bisschen in der Richtung, wie es jetzt, wie es schon mehrmals gesehen, Worte von uns. Ich fand es auch sehr stark Ähnlichkeiten mit Beat, was wir auch schon
ja, genau, Beat
haben,
war ja auch so eine
halt
Serie,
andere
genau.
Musikrichtung, aber im Prinzip, also hat schon Parallelen, das ist in der Tat Was mich auch ein bisschen abgehalten hat, davon eine volle Punktzahl zu geben, ist einfach dieses Spiel mit den Stereotypen wieder, ne? Also die ganzen Rapper und die ganzen breiten Jungs dann dahinter und natürlich kommen die irgendwie aus der schiefen Bahn raus und bauen dann da ihr Imperium auf und stehen oben auf der Dachterrasse und lachen sich an wie die Gangster. Und also das ist schon alles ein bisschen Schema F und ich glaube nicht alle Jungs, die Rapper, die böse aussehen, sind auch böse. Man weiß ja auch, dass dann, keine Ahnung, Sido und Bushido und wie sie alle heißen, die ganzen Berliner Affen, alle aus gutem Hause eigentlich kommen, ne, und gar nicht so diesen Background haben, den sie eigentlich verkaufen wollen. Ja, Sido nicht, aber es gibt viele, die das halt einfach, es ist auch viel Marketing, ne, das ist einfach so bei den, dass die Kinder das dann auch einfach abnehmen.
Die haben ja jetzt Geld und Familie und Kinder und alles und fahren dann mit SUV zum Kindergarten und rappen trotzdem noch, wie es auf der Straße ist und so.
Richtig, richtig. Aber ist okay, es ist einfach, es ist eine Kunstrichtung, also es ist Musik und es ist okay. Aber in der Serie, finde ich, wird es ein bisschen übertrieben, dass das Klischee auch sehr gut bedient. So. Nichtsdestotrotz ist die Story hinter der Serie sehr interessant, deswegen habe ich es auch zu Ende geguckt, weil der Jin, der gefällt mir sehr als Schauspieler und auch als die Rolle gefällt mir gut, so als kleiner No-Name, kommt er so in diese große Firma rein und mit seiner Leistung geschafft, das da zu überzeugen. Eine coole Sache, auch der Beat, den er da gemacht hat, der war ziemlich gut, hat mir auch gut gefallen. Und die will man sagen, Crime-Story oder diese Verflechtungen dann von der Polizistin, die dann damit reinspielen, alles sehr, sehr interessant. Also das habe ich sehr gerne mir angeguckt und auch schnell weggeguckt. Und es ist ja auch irgendwo dann ein offenes Ende. Man weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Deswegen freue ich mich da auch schon auf eine zweite Staffel, die mit Sicherheit noch ein bisschen dauern wird, aber wird kommen auf jeden Fall.
Also es soll wirklich kommen, hast du was Definitives oder geht es nur davon aus, weil Handlungsstränge offen sind?
Nee, ich glaube schon, dass sie verlängert haben. Ich habe glaube was gegoogelt. Ich google ja viel an der Tag lang, von der weiß ich nicht mehr genau, aber ich glaube, da kommt auf jeden Fall was. Von daher von mir auch eine höhere Bewertung, nicht top. Also wenn ich es vergleiche zum Beispiel zu Beat, fand ich Beat nochmal zwei Schuppen besser. Einfach auch, weil die Musik zum Beispiel mir mehr liegt als die Rap-Musik zum Beispiel. Ja, das ist aber dann unabhängig von der Serie. Auf jeden Fall von mir gibt es auch einen Daumen hoch. Haben sie wieder gut gemacht. Gibt sehr viele Parallelen zu anderen Serien, aber das ist einfach so, das Rad neu erfinden kann man nicht. Nicht so trotzdem gute Story, wirklich gute Schauspieler, muss ich sagen. Auch der Promi-Rapper da ist ein Österreicher, ich habe auch mal geguckt, ist ein Österreicher, ein ganz solider Typ, glaube ich eher. Aber spielt er auch, der spielt die Rolle eigentlich perfekt, ne, von diesem breitschultrigen Gangster-Rapper.
Meinst du den Label-Chef? Oder
ja, ja.
Den Muratan Muslu.
Richtig, er.
Der heißt Khalifa.
Khalifa, genau. Ja. Genau. Spielt eine gute Rolle, also hat mir echt gut gefallen, haben das auch gut verkörpert. Dem hast du es echt abgenommen, dass er so war, wie er war. Und ich glaube, Erik, hast du vergessen, dass da auch Gastauftritte waren. Ne? Da waren so hier und da auch dann reale Rap-Größen dabei. Das macht dann auch mal ganz, ganz spannend. Die sagen mir auch alle nichts. Ne? Also ich bin auch nicht in dieser Szene drin, aber du hast schon bei den Leuten gemerkt, die so ein bisschen schauspielerisch nicht ganz überzeugt haben. das war wohl einer doch, der dann eher singt als Schauspieler. Von daher, ganz coole Nummer. Also wie gesagt, für mich auch eine Empfehlung. Kann man gut weggucken.
In dem Sinne ist ja überschaubar.
Kann ich mal einen Podcast empfehlen, der heißt Mietwagen, also Miet wie Treffen auf Englisch, Miet, also mit Doppel-E, Mietwagen, aber Wagen auf Deutsch. Ne? Und den macht der von mir sehr geschätzte Markus Kafka und der holt quasi Promis ab mit einem Mietwagen sozusagen und fährt die irgendwo hin, wo sie hinwollen. Und da ist in der ersten Folge, was glaube ich, hat er nämlich Sido abgeholt in Berlin. Und da erzählt er nämlich auch so über dieses ganze Rap-Game, wie das anfing und wie das ausgefasert ist und so, ne, und was da so passiert ist alles. Sehr, sehr cooler Podcast. Geht keine 3 Stunden, Daniel, muss ich dich enttäuschen. Geht also irgendwie so die knackige normale Zeit, so irgendwie 40 Minuten bis eine Stunde oder so. Mietwagen.
Naja, und das nur als Podcast, weil es gibt ja diese, wie heißt denn das, der Engländer, der Brite, der auch in den USA immer.
Achso, das, was du meinst, hier Carpool Karaoke und sowas.
Ja, genau.
Nee, sowas nicht. Nee, Mietwagen, also mal rein, und gibt es, glaube ich, noch gar nicht so viele Folgen. Eine Folge, da hat er den Alec von Bosshorst, glaube ich, fährt er da rum. Und, also es gibt nicht so viele Folgen, hört da mal rein. Oh, warte mal, ich sehe gerade. Ach nee, es gibt es als YouTube-Kanal hier offensichtlich, aber da zeigen sie nur die ersten 5 Minuten hier. Von dem Podcast.
Muss es kaufen.
Nee, naja, man kann, muss also, den Podcast hören.
Alex und Erik haben Skylines durchgeschaut. Die Punkte könnt ihr auf fortsetzungfolg.net finden. Dort findet ihr auch den Link zu unserem, was war es? Ich habe schon vergessen, Fire Dingsbums Cube. Kauft wenigstens ein und schickt ihn zurück. Dann verdiene ich ja nichts. Verdienen wir ja nichts. Verdienen ihr nichts. Ist alles umsonst hier. Alles gratis. Ist
alles nur für die Taschen von dem Meth-Dealer hier.
Ja. Da passt nicht mal ein Cent rein in die Taschen. So viel verdienen wir ja mit. Nee,
muss jetzt schon umziehen, weil er sich sein vorhergehendes Haus in die Luft gesprengt hat.
Es wurde zu heiß, wenn im Winter immer die Dächer geschmolzen sind. Aber das war was anderes. Das war das grüne Zeug. So, Skylines, Netflix. Guckt mal rein. 6 Folgen. Guckt ihr ja auch schnell weg. Und wie gesagt, also man merkt wahrscheinlich relativ schnell, wenn man das Genre mag, dann ist das auch was für euch. Auf eine andere Serie, die nächste Serie, Doom Patrol, habe ich mich sehr gefreut, war aus einem Grund, weil wir erinnern uns ja an Umbrella Academy, die das Original von, also das Comic von Gerard Way und Doom Patrol ist in den, ich glaube, 2017ern von eben diesem besagten Gerard Way im Imprint von DC Young Animals quasi neu gestartet worden und hat dann quasi dem ganzen neuen Atem eingehaucht. Die Comic-Reihe an sich, die gibt es schon seit den 60ern irgendwas, plus minus, guckt einfach selber nach, ich weiß es auch nicht mehr. Hat mir aber davor nichts gesagt, sondern kam eben erst in mein Bewusstsein, als dieser besagte Gerard Way diese 2017 da neu ins Leben gehaucht hat. Deswegen habe ich mich sehr darauf gefreut, war dann ein wenig, sagen wir mal so, enttäuscht, weil es dann doch irgendwas komplett anderes war. Es ist nicht diese 1:1 Verfilmung des Comics von damals, aber man merkt schon am Stil, an der Umsetzung, wenn man einfach die Bilder für sich sprechen lässt, hat das von der Ästhetik eben sehr viel von diesen Umbrella Academy, also wer Umbrella Academy gemocht hat, der wird anscheinend hier auch ganz gut bedient sein oder ja, bedient werden. Worum geht es bei Doom Patrol? Wir haben ja momentan so ein bisschen eine Schwemme, also an Comic-Verfilmung jeglicher Art von Guardians of the Galaxy, Thor, Black Panther in unterschiedlichen Qualitätsstufen und zuletzt, glaube ich, aktuell, und da muss ich, Erik hat es beim letzten Mal, glaube ich, schon gesagt, der hat das in der Sneak Preview gesehen, der Joker. Großartiger Film, wirklich großartig. Ich habe da was komplett anderes erwartet, bin eines Besseren belehrt worden, aber im positiven Sinne.
Oh, du warst drin?
Ich war drin, passiert ja alle ein, zwei Jahre.
Echt?
Ja.
Ich dachte, es dauert jetzt ein paar Jahre, bis du das dann auf DVD guckst.
Aber nee, also das wollte ich ganz gerne sehen, hatte dann den Anlass genutzt und habe es geschaut und war begeistert. Und also wie gesagt, für diesen Film mache ich dann quasi gerne Werbung, wieder unentgeltlich. Nee, guckt mal rein. Also
definitiv sehenswert.
Joker, großartig. Also hab da was komplett anderes erwartet. So in dem Sinne von allen anderen Joker-Filmen, die es dann so ein bisschen schon gab oder dem Material, das man so kennt. Genau, also zurück zu Doom Patrol. Doom Patrol ist auch wieder so eine super Heldenserie, jedoch mit einem nicht ganz klassischen Marvel-Touch, sondern das sind halt alles so gebrochene.
Ist auch DC.
Ja, ja, deswegen sage ich ja, das ist, also du hast ja normalerweise diesen Marvel-Abklatsch, ne? Und hier ist es halt dieses mit Ecken und Kanten und deswegen, ja, Young Animal, DC, wie auch immer, unter diesem Imprint, DC Universe, etwas ganz anderes. Und wir haben, jetzt kriege ich es nicht ganz zusammen, aber ich glaube, eine Handvoll, lass es mal,
wie
viel sind es? Ja, sag mal.
Achso, wie viel, weiß ich jetzt nicht, aber wir haben zum Beispiel echt großartig die Nebenrollen, zum Beispiel Brandon Fraser, der spielt Robot Man, dessen Geschichte wird auch in der Pilotepisode so ein bisschen näher aber beleuchtet. Der ist, ja, mach du weiter.
Ja, ganz, ganz kurz, da war ich ein wenig entsetzt vor einem halben Jahr mal, warum Brandon Fraser keine Rollen mehr bekommt. In den ersten 10 Minuten kriegt man das so ein bisschen Gefühl dafür, warum. Vielleicht hat er ein wenig ein, zwei Grämmchen zu viel, also ist ein bisschen aufgedunsen. Was sich natürlich dann relativiert, nachdem er Robotman ist, dann ist es nur noch die Stimme von Brandon Fraser, wenn überhaupt.
Ja, aber, gut, ich denke aber die Person spielt ja auch. Also
ja, ja,
er
klar.
Spielt ja trotzdem quasi voll mit, ja, aber er hat die ganze Zeit halt nur was an, ja, diese Verkleidung.
Aber wen ich richtig gerne gesehen habe, den habe ich lange nicht mehr gesehen, aber ich gehe auch nicht so oft ins Kino und gucke nicht so auf Filme, ist quasi den Chef von Skansen. Also wenn das euch alles so ein wenig nach am Ende...
Timothy Dalton.
Genau, Timothy Dalton, so an X-Men erinnert, seid ihr wahrscheinlich nicht so fern, ne? Also es gibt diesen Timothy Dalton, also der The Chief, oder Niles irgendwas.
Der hat sogar mal James Bond gespielt, ne?
Ja, aber das ist da schon ein Jahr. In einem aber der ist Film, immer noch geil. Und da sieht man halt auch den Unterschied, ne, zwischen einem Timothy Dalton, der in Ehre gealtert ist, und einem Brendan Fraser. Naja, egal, lass mal drüber, schwamm drüber. Also der spielt,
aber
also
Matthew Bomer war auch mit dabei. Und das sind ja alles Figuren, die man dann nicht mehr mit Gesicht sieht. Und genau. Da habe ich mich echt gewundert, ne? Weil das sind wirklich klangvolle Namen. Also gut, Timothy Dalton sieht man mit Gesicht, aber Matthew Bomer, Brendan Fraser und so, das sind halt alles welche, von denen sieht man dann das Gesicht gar nicht mehr. Die spielen die ganze Serie nur noch in ihrer Verkleidung, ja. Dass die das da auch sich für sowas hergegeben haben. Oder Alan Tudyk.
Auch. Vielleicht kriegen sie auch nicht mehr, also gut, nicht ganz so viele Rollen. Also es gibt Robot Man, Negative Man, Crazy Jane, Victor Stone und Elasti Woman. Also das erinnert auch so an die Fantastic Four, so ein wenig, ne? Also eine Mischung aus X-Men und Fantastic Four. Jedoch haben diese Figuren alle eine Besonderheit, die sind quasi, wie soll man sagen, fürs Leben so ein wenig entstellt. Also die haben, also wie gesagt, Robot Man am Anfang, der ist so ein NASCAR-Driver, so ein Gigolo, der es mit jeder treibt, seine Frau betrügt ohne Ende und dann einen Unfall hat und dann eben plötzlich zu diesem Robotman avanciert und alle haben sie irgendwie entweder einen Verband oder eben so eine Cyborg-Geschichte oder sind anderweitig innerlich, ich sag mal das, haben eine Scar, also eine Wunde, also sind irgendwie verletzt.
Narben.
Genau, Narben, so. Und spielen halt eigentlich ein gebrochenes Team, die plötzlich ihre Fähigkeiten da ausspielen. Und das macht die Sache eigentlich, für mich zumindest, sehr interessant und sehenswert. Aber tatsächlich ein wenig mehr aufgrund der Ästhetik und der Optik als tatsächlich der Handlung selber. Also die plätschert im Piloten, erfährt man, wie gesagt, wie Robotman zu Robotman wird und was was die Doom Patrol dann irgendwie so macht oder was, worauf es hinausläuft. Und interessant, cool gemacht. Wir haben halt dann noch diesen, der Invisible Man, also der mit dieser Bandage, der ist halt Kampfpilot oder
das ist ja Matthew Bomer.
Genau, Matthew Bomer, ja.
Die Mumie.
Ja, und ist aber dann, ist gleichzeitig aber, das muss halt tatsächlich irgendwie sein, hat einen Freund, also es ist halt schwul, zu einer Zeit, wo das noch nicht so angesagt und vogue war, wo du das nicht nach außen spielen konntest. Also man hat halt relativ viel in diese Serie reingepackt. Trotzdem, die lebt von ihrer Optik. Also alle, sagen wir, DC- und Marvel-Fans gehen darin sicherlich auf. Also es ist durchaus ansehbar, lohnt sich die anzugucken. Jetzt habe ich gar nicht bei der Hand, wie viele Folgen es da letztlich davon gibt, aber spielt auch keine Rolle. Ist bei Amazon im Komplettpaket einfach komplett vorhanden. Könnt ihr das so runterschauen? Ich weiß gar nicht, ist gar nicht groß, also gefühlt mit einem Banner hier und da mal, aber gar nicht so groß beworben worden. Dafür, dass es doch
15 Folgen.
Bitte?
15 Folgen.
15 Folgen. Lohnt sich schon. Ob es eine zweite Staffel geben wird, weiß ich nicht, ob das schon verlängert worden ist oder nicht. Habe ich jetzt gar nicht die Information bei der Hand. Aber wirklich, also wer Umbrella Academy mochte, rein Optik, ne, hat mit dieser Serie zwar auch wieder ein Team von sehr skurrilen Figuren, aber der ist bestens bedient. Ne? Wenn man dieses Genre mag, bevor wir Eric zu Wort kommen lassen, können wir ja vielleicht mal Alex ganz kurz in ein, zwei Sätzen sagen, warum er es überhaupt nicht gemocht hat, aber liegt abgesehen davon, dass es eben eine Superhelden-Serie war, aber was hat dich noch gestört daran?
Ja, in der Tat bin ich ja einer der wenigen wahrscheinlich, die dieses Genre so gar nicht mag. Von daher bin ich da auch schon skeptisch rangegangen, aber naja gut, man kann sich ja auch mal was anderen oder eines anderen belehren lassen, aber in dem Fall wieder mal nicht. Wie gesagt, ich bin Superhelden gar nicht so affin und auch nicht interessiert dran. Und auch hier hat es mich wieder bestätigt, dass ich den verschiedensten Personen, die da in diesen Universen rumschweben, nichts abkann. Und hier besonders hat mich einfach, ich fand es einfach wieder langweilig. Also es war ganz witzig so erzählt am Anfang von dem Haupterzähler und der hat auch versucht, so eine gewisse Witzigkeit da an den Tag zu legen. Und es war ja auch so ein bisschen überzeichnet, so mit dem Typen, mit dem NASCAR-Fahrer, der dann alle weggebügelt hat, da die Frauen und sowas. Aber ja, ich weiß nicht, es hat mich da auch dann wieder irgendwann ab 20 Minuten echt gelangweilt, weil erstmal alle Storys erzählt wurden von allen Mitgliedern da und dann war es so gewollt oder so war so gezwungen, witzig gemacht und Ach nee, also es hat mich echt wieder überhaupt nicht, ich habe mich da wieder durchgequält durch die ganze Nummer, weil, wie gesagt, ist diese Superhelden-Nummer interessiert mich einfach nicht und ich will auch nicht wissen, wie die jetzt wieder die Welt retten und welche, keine Ahnung, Bösewichte da jetzt wieder auf der Tanzfläche erscheinen und mit die dann wahrscheinlich durch die vier Jungs oder die vier Personen dann da wieder eines Besseren belehrt werden oder keine Ahnung, vertrieben werden. Also es hat ja immer das irgendwie was Gleiche, ne? Dass dann irgendwie die Welt in Gefahr ist und dann die Superhelden die Welt wieder retten und dann wird ein Zwist gibt zwischen irgendwelchen Leuten oder Parteien und dann, oh. Nee, es nervt mich einfach so ein bisschen. Oder interessiert mich einfach nicht, was er so gesagt. Und deswegen, ja, wie gesagt, kann ich damit nichts anfangen. Ist nicht mein Genre und deswegen leider von mir auch eher negativ bewertet.
Finde ich fast ein bisschen schade, weil
ja, gut, aber es kann nee, ich verstehen, muss, wenn nee, man das nicht mag.
Mag ja nicht alles, aber es ist trotzdem halt eine, gerade facettenreich irgendwie, ne? Ich meine, natürlich ist es alles ein bisschen übertrieben und man hat halt diesen, aber ich glaube, vielleicht ist es aber auch in Deutschland, ja? Warte mal ganz kurz, vielleicht ist es aber auch in Deutschland, hat es immer einen Tick schwereren Fuß. Dort sind ja auch bei uns jetzt hier Comics zum Beispiel nicht so im Mainstream angekommen. Sei es jetzt Marvel, DC, was auch immer. Und immer so mit so einem leichten ja, Unterton von Skepsis. Das hast du in den USA, wo die Serien halt herkommen. Die ist halt, Doom Patrol, ich hab nebenbei gegoogelt, tatsächlich auch für eine zweite Staffel verlängert worden. Hast du da halt nicht, ne? Dann ist das halt Mainstream. Dort guckt das halt, oder liest halt jeder irgendwie, ne? Und deswegen ist da wahrscheinlich eine breitere Akzeptanz als bei uns. Meine Meinung. So, Erik, ich hab dich abgewürgt, Entschuldigung.
Kann sein, ja. Weiß nicht. Also, was ich aber auch fand, die Pilotfolge war ein bisschen lahm. Es war halt die Origin-Story von Brandon Fraser, ja, wie er da zu diesem, ich nenne es mal Robocop wird, weil da waren einige Szenen drin, die sind wirklich fast 1:1 aus dem Robocop-Film, aus dem ersten, wo dann immer so, wo er so aufwacht, so hä, sieht irgendwas und die schrauben an ihm rum und dann schalten sie es wieder aus und reden trotzdem über ihn und er kriegt alles mit und so.
Ja, oder so Frankenstein-mäßig, ne? Also es ist ja schon...
Ja, es war so 1:1 wie bei Robocop damals im ersten Film, wer den gesehen hat. Ja, und ich fand so erst ab nach dem ersten Drittel von der zweiten Folge, dann hat die Serie eigentlich so ein bisschen Fahrt aufgenommen und so ein bisschen kam da so Humor rein, so dieser leicht abgefahrene Humor, den man sich eigentlich wünscht, weil wenn die Leute irgendwie alles verloren haben in ihrem Leben und jetzt nur noch gesegnet sind mit irgendeiner Art Superkraft oder mit irgendeiner Besonderheit oder so, ich glaube, dann entwickelt man sich da auch automatisch in irgendeine bestimmte psychische Situation rein, dass man das alles eben irgendwie etwas lockerer nimmt, die ganze, wenn da jetzt irgendwas passiert. Und ich fand auch sehr gut, dass am Anfang der Alan Tudyk, der da von diesem Nazi-Doktor da irgendwie diese Experimente da, dass der dann so als Sprecher fungiert und das, was er dann so gesagt hat, ja, und dann passierte das und das und das. War fast wie bei diesen Comic-Panels, was oben immer steht, hier so, ja, und dann geschah mit ihm das und so. Das fand ich so schön, diese Art und Weise. Es war so richtig comichaft gemacht, dann so die Übergänge.
Was hat denn dieser Mumie da für eine Superkraft eigentlich, der verbundene Typ da?
Nee, Superkraft nicht, aber wir haben halt eine Besonderheit, ja, dass der halt, ich meine, den habe ich bis jetzt noch nicht ohne seine Binden gesehen, aber
ja, doch, du, da ja, gibt's doch, dann du siehst ja immer, der hat ja Verbrennung. Der kommt ja bei dem Flugzeugabsturz ganz am Anfang, glaube ich, kommt der ja aus dem Feuer gelaufen. Der ist also verbrannt.
Ja, genau. Aber überlebt, aber dann wurde
da ist ja diese außerirdische Macht oder was, ist ja da in eingedrungen, weshalb er es dann doch überlebt hat, ne? Es war ja dann irgendwie so, dass er da so in der Atmosphäre oben war, ne? Und dann kam das ja rein. Und da gibt es ja dann so eine später, ich glaube zweite oder dritte Folge war das, so eine lustige Szene, wo er dann dort abhauen will und will immer in den Bus steigen und diese Macht hält ihn zurück und er wird immer so halb ohnmächtig und fällt da auf diesem Busbahnhof immer so ohnmächtig um und da kommen irgendwelche Kinder so, hey Mama, guck mal, die Mumie ist umgefallen und so. Und da ist so echt witzige Szenen dann und dann auch seine Kommentare dann dazu und das ist so ein bisschen Deadpool-mäßig, was dann teilweise so kommt, das fand ich schon sehr, sehr angenehm. Das war in der ersten Folge überhaupt nicht vorhanden gewesen. Da war es halt wirklich nur eine relativ lahme Origin-Story.
Ja, das stimmt. Halt das fängt relativ zäh an und du und fragst dich halt, ob
auch
sie
die, Brandon auch Fraser... eine zweite wichtige Figur hier, der Cyborg, hier der Wick, der kommt auch erst in der zweiten Folge dazu. Das ist eigentlich eine sehr wichtige Figur, der auch eine coole Story hat. Und dann kommt auch zum Beispiel, dass dann, wo dann die Stadt so zerstört ist, wo dann irgendwie der eine hier, der da rumrennt und irgendwie diesen Esel fangen will und so. Das sind so witzige Szenen drin in der zweiten Folge schon. Das hatte mich so dann gleich abgeholt, weil ich dachte, die erste so, naja, geht so. Und dann habe ich bei der zweiten dann reingeguckt, das war so witzig und habe dann halt weitergeguckt und dann habe ich gedacht, okay, das müssen wir mal hier in der Sendung besprechen.
Und du hast halt recht, es ist tatsächlich so, dass es am Anfang sehr, sehr zäh sich entwickelt. Ich meine, wenn man, aber wie gesagt, vielleicht immer wieder diesen Hintergrund aus dem Kulturkreis, wo die Serie herkommt, ne, kennt man die Figuren, man weiß, worauf es hinausläuft. Wenn das einem fremd ist, dann entwickelt sich diese Serie vielleicht auch langsamer, dann wird weniger eingeführt. Ne? Man hat halt Brendan Fraser so im Fokus ganz speziell, wo du dich fragst an manchen Stellen, warum musste man diese Szene jetzt unbedingt zeigen? Ja, und dann wirkt es ein wenig lahm, aber du hast schon recht, also so ab der zweiten, also wenn einem die erste so halbwegs anspricht, ne, dann sollte man die zweite sehen und wenn es danach vielleicht dann nichts mehr wird, dann ist es auch die ganze Serie für einen nix, aber ansonsten ist man das, ist gutes Popcorn-Kino, ist vielleicht nicht gar die tollste Serie aller Zeiten, dafür gibt es so viele dieser Art schon, aber sie macht halt Spaß, ne, und es ist gut produziert und optisch sehr schön anzuschauen und ja. Und bei Amazon, ne, wer Amazon Prime hat, im Komplettpaket mit enthalten. Ist ja auch nicht so schlecht.
Da noch zwei Anmerkungen dazu. Also zum einen, weil du sagst, hier top produziert. Ich fand eigentlich gerade, der hat so eine Grittiness, also so ein bisschen so, es war nicht ganz perfekt, nicht ganz so geschliffen wie manche andere Sachen. Ne? Es war halt doch noch irgendwie ein bisschen rauer und ein bisschen so, dass es eben nicht ganz so stringent war wie so manche andere Serien und oder Hollywood-Produktionen und so. Das fand ich eigentlich ganz erfrischend hier, dass es eben ein bisschen heraussticht. Aber weil du sagst, ja hey, vielleicht, weil andere in den USA, wo die Serie herkommt, den da kennen oder so, dann müssten sie eigentlich gerade die erste Folge ja eigentlich kürzer machen, finde ich. Weil wenn gesagt wird, okay, alle kennen den.
Ja gut, stimmt auch wieder.
Jetzt wird mal kurz erzählt, wie und was und dann geht's los, ne? Weil das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was du gesagt hast.
Naja, ja, nee, also es wurde ja relativ, sag mal, ausführlich diese eine Figur beleuchtet, aber weniger so diese Origin oder dieser Hintergrund, wie es überhaupt dazu gekommen ist, insgesamt. Naja, aber irgendwo musst du halt anfangen wahrscheinlich und dann ist das halt der Start. Aber wie gesagt, es lohnt sich da mal reinzugucken, wer, ich hatte es schon gesagt, also generell so auf diese ganzen Comic-Verfilmungen steht, wer Umbrella Academy mag.
Ein bisschen dünn. Das MCU ist gerade durch im Kino, ne? Und hier die anderen Serien, die sind gerade alle irgendwie in der Staffelpause, da kann man das ruhig mal zwischenschieben.
Genau, so ist es. So, das soll es dann zu dieser Serie gewesen sein. Doom Patrol zu finden auf Amazon Prime. Unsere Punktebewertung findet ihr da, wo es auch diesen Cube gibt. Ihr wisst schon, was ich meine. So, dann kommen wir zur nächsten Serie. Dann mache ich einen ganz kleinen Schlenker, weil ich habe die vor mich hergeschoben, weil ich dachte, da spielt eine Figur mit. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie heißt die Hauptfigur?
Baron Cohen?
Ja, genau. Den mag ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum. Also ich meine, andersrum, nicht mögen ist vielleicht blöd. Ich mag seinen Humor nicht. Er hat ganz viele facettenreiche, unterschiedliche Sachen schon abgeliefert. So von Borat bis hier so, wie heißt der, dieser Rapper da, den
Ali
er da gespielt
G.
hat?
Ali G in the Ali House. G. Ping Pong Punani.
Und. Also der Typ hat es handwerklich drauf. Der ist vielfältig, aber als ich dann gesehen hatte, The Spy, Hauptfigur, ist von ihm gespielt, dachte ich mir, oh nein, scheiße. Aber gut, Erik hat es vorgeschlagen, ich guck's, einer fürs Team und ich war extrem positiv angetan. Ich hätte dem das nie zugetraut. Ich habe immer die ganze Zeit, zumindest beim Piloten, darauf gewartet, dass da irgendwie noch so ein Clown aus der Kiste springt und irgendwas, aber großartig. Ich wollte die eigentlich vorstellen, die Serie, aber Alex hat sich geweigert, die eine vorzustellen, dann musste ich die andere vorstellen. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Alex, stell's kurz vor, worum geht's bei The Spy?
Tja, es geht um Außerirdische, wie der Name schon sagt. Nee, in der Tat, es ist wieder mal eine Miniserie, der Trend geht ja zur Miniserie, warum auch immer. 6 Folgen, das bei einer Spionageserie vom Allerfeinsten. Auch ich war sehr überrascht über unseren Hauptdarsteller, wie schon gesagt, der Sacha Baron Cohen, er als Comedian bekannt und spielt hier basiert auf einer wahre Geschichte. Und zwar spielt er einen israelischen Agenten, einen Mossad-Agenten, welcher in Syrien spioniert. Ist wieder mal so ein Thema, was, glaube ich, der allgemeine Europäer mit der Schulbildung nicht mitbekommen hat. Die ganzen, also ich saß dann nach der Serie, habt ihr auch schon durchgeguckt, nach der Serie auch so da gesagt, Mensch, du, eigentlich kennt man von da hinten relativ wenig Zusammenhänge und wer mit wem kann und wer mit wem nicht kann. Am Ende des Tages ist, glaube ich, Israel immer so ein bisschen der, das Feindbild von vielen in der arabischen Welt. Und wie gesagt, das unterstreicht auch die Serie so ein bisschen, dass Israel mit seinem Mossad, mit seinen Mossad-Agenten in der ganzen Welt irgendwo spioniert. Und in dem Fall, in der Geschichte oder in der wahren Geschichte spioniert unser Hauptdarsteller, der in real Kamel Amin Tabat heißt, Tabet, so heißt er wirklich, und als Spion heißt er Eli Cohen. Genau, und wir lernen halt umgekehrt? Den...
Bitte?
War es nicht umgekehrt? Nee, Eli Cohen war der...
War der nicht Kamel? Ist doch eher ein arabischer Name, ich glaube, das war...
Nein, Eli Cohen war sein richtiger Name. Und,
das war der jüdische Name, genau.
Der jüdische Name und...
Ja, richtig, ja, sorry. Ja, ja, so. Ja. Genau. Kamel, richtig. So, mhm. Und in der ersten Folge sehen wir halt den Eli, hat ein sehr, Anführungsstrichen, langweiliges Leben, wohnt mit seiner Frau in Israel, ist
Buchhalter oder irgendwas.
Buchhalter in dem Supermarkt.
Sitzt da in so einem kleinen Kapufirma.
Richtig, mit seiner Rechenmaschine ist er recht schnell am Rechnen. Aber er sehnt sich so ein bisschen auf eine, oder sehnt sich nach einer besseren Aufgabe, nach einem größeren Ziel und hat sich dann mehrmals schon beim Mossad beworben als Agent und hat dann einmal eine Chance, sich zu beweisen, sich vorzustellen. Und da kommt auch sein späterer Chef oder ja, ich sag mal Chef ins Bild, einer der Spionagechefs, sag ich mal, der die Ausbildung von den Spionen macht.
Sag mal, das ist doch der Typ von Back to the Future, ja, wie hieß er, Biff, oder?
Das könnte gut sein, ja, hat Ähnlichkeiten. Das kannst du gleich mal googeln. Okay, ja. Auf jeden Fall erkennt man dann seine Fähigkeiten als Spion und wählt ihn dann in der Tat aus für eine Spionageausbildung, die er mit Bravour ablegt und sich dann ja qualifiziert für einen Einsatz in Syrien. Das heißt, er darf erstmal seiner ganzen Familie nicht sagen, was er macht, natürlich Spion, ne? Lügt alle voll, sagt irgendwie so außen, oder er ist Einkäufer von Büromaterialien für die Regierung, muss dann monatelang irgendwo nach Europa reisen, um Sachen einzukaufen. Auf jeden Fall schleust man ihn dann über Argentinien nach Syrien ein. Es ist schon schön oder sehr interessant zu sehen, wie dann die Story aufgebaut wird, welche Leute er alles nicht schmieren muss, aber belabern muss, sage ich mal, um irgendwo in das Land reinzukommen und dieses Scheinbild aufzubauen. Das Scheinbild ist des Kamel, des reichen Industriellen, der wieder nach Syrien will, um dem Land was Gutes zu tun, um wieder Finanzen ins Land zu bringen und Geschäfte zu machen. Und so ist aber die erste Folge, dass man sieht, wie er sein Bild, sein Spionage-Dasein aufbaut und dann final auch nach Syrien kommt und dort glücklicherweise eine Wohnung bekommt, direkt gegenüber vom Militärbüro oder was es dann da ist, also wo dann die ganzen Militärs ein- und ausgehen, wo er halt wunderbar spionieren kann. Genau, Verteidigungsministerium, so, jetzt habe ich es. Gut, und das war so die erste Folge. Man sieht halt, wie er da ankommt, sein Leben, sein Schein, sein Spionageleben aufgebaut hat und dann einfach anfängt zu spionieren. Was ich vergessen habe zu sagen, man wird sofort in die Serie reingeworfen mit dem Ausgang der Serie eigentlich. Also man sieht sofort, dass er an einem Tisch sitzt, im Gefängnis sitzt, ekligerweise alle Fingernägel rausgerissen, wahrscheinlich auch ordentlich gefoltert, und man kannte schon denken, dass er dann halt entlarvt wurde als Spion und halt dann natürlich die Strafe dafür bekommt, die Todesstrafe. So, und das ist halt das, wie man reingeworfen wird und eigentlich schon weiß, wo die ganze Serie hingeht. Aber es stört eigentlich nicht bei der Serie, weil sie trotzdem sehr, sehr fesselt und sehr, ja, sehr interessant und sehr spannend erzählt wird. Es ist so der, ich sag mal, der Charme der, keine Ahnung, wann war das, 60er, 70er Jahre?
Ja, in den 60er.
65, genau, so um den Dreh. Also dieser alte Charme, das alte, der alte, was man auch so vor Augen hat von dieser Region, ne? Diese Basare auf den Straßen, diese alten Autos, die Menschen, wie sie angezogen sind. Also alles dieses alte, der Charme der 70er, 60er, 70er. Und das nimmt einen irgendwie so komplett mit, ne? Und dann hat man immer so ein paar historische Einwürfe noch mit in der Serie. Es werden so ein paar Charaktere mit eingeworfen, die einen so ein bisschen hellhörig machen. So der Arafat oder der Hussein wird dann noch mit angesprochen oder der Vater vom Bin Laden ist dann auch ein Thema. Also super interessant gemacht, keine Ahnung, ob das jetzt auch dann auf der Realität beruht. Aber das macht alles noch ein bisschen interessanter, ein bisschen spannender, die ganze Geschichte. Und wie gesagt, unser Hauptdarsteller, der Sascha, spielt das exzellent. Also der, ich glaube, eine bessere Besetzung für diese Rolle hätte man einfach nicht finden können, weil der optisch dem Typen komplett ähnlich sieht, wenn man den mal googelt, den realen Spion. Und er selber das auch einfach, ja, ich sag mal, perfekt wiedergibt. Ne? Also da sieht man wirklich, dass der Mann das, glaube ich, wirklich schauspielerisch extrem drauf haben muss, so wie er das da wiedergibt. Ja, wie gesagt, die ganze Serie schon durchgeguckt. Das Ende ist irgendwo bekannt, wie es kommt. Ja, wie gesagt, spannend. Es ist wie so ein langer, großer Spionagefilm. Man will eigentlich am Stück durchgucken. Folgen sind relativ lang, Dreiviertelstunde bis nur eine Stunde. Von daher muss man das auf ein paar Tage verteilen. Aber hier ein ganz großes Daumen hoch von mir. Super Serie. Wer so auf Spionage und auf die älteren Jahre, 60er, 70er Jahre steht, sollte euch auf jeden Fall mal reingucken.
Ja, wie bin ich drauf gekommen auf die Serie?
Ja, das hat mich auch mal passieren.
Creator des Ganzen ist ja Gideon Ruff, der dürfte euch bekannt sein, der hat nämlich Homeland, ne? Gemacht.
Ja. Ja,
und deswegen habe ich gedacht, okay, kann ja jetzt so nicht schlecht sein, hat auch so ein paar Bedenken, wie Sacha Baron Cohen da drin performt, aber nachdem ich da so die ersten paar Minuten geschaut habe und er ist halt dann am Anfang auch noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil es wird halt von ihm auch verlangt, ja, dass er wirklich sich komplett lossagt, dass er dieses zweite Leben, dieser andere Name, den da Alex schon genannt hatte, dass er das halt komplett lebt. Das heißt natürlich, dass ja komplett seine Familie eigentlich aufgegeben wird für den Moment, wo er dann unterwegs ist. Da darf es keinen Kontakt geben und seine Frau ist aber auch schwanger und so. Und das war halt damals alles nicht so ohne und er ist da wirklich irgendwo ab vom Schuss und kann mit ihr keinen Kontakt aufnehmen. Da gab es halt kein Handy, wo man eine SMS schreiben konnte oder sowas oder durfte auch. Ja. Und das ist schon krass, aber wo auch so die Entscheidung dann fällen muss, ob er das macht oder nicht. Und selbst sein Führungsoffizier ja schon so Bedenken hatte, ob er überhaupt der Richtige ist, ob das nicht zu früh ist dann. Und
warte mal ganz kurz einen kleinen Einschub, weil ich habe extra mal geguckt. Natürlich ist es nicht Biff. Von Back to the Future, der ist gespielt von Thomas F. Wilson, sieht den aber in meinen Augen verdammt ähnlich. Das habe ich natürlich wieder zugemacht, wie der Schauspieler tatsächlich hieß. Ach, der den Anheuer, der Geheimagent, der ist Noah Emmerich. Aber sehen sich beide nicht ganz unähnlich. So, Einschub beendet.
Noah Emmerich. Okay.
So ist das.
Nee, fand ich auch ziemlich gut. Ich habe es jetzt noch nicht zu Ende geguckt. Ich weiß es noch nicht, die letzten paar Folgen noch nicht. Aber ich bin da dran. Gefällt mir gut.
Ich ja auch. Also ich muss sagen, ich vielleicht liegt es manchmal auch daran, wenn du so mit so einem gewissen Ekel, will ich nicht sagen, ne? Aber wenn du denkst, oh, Sacha Baron ist jetzt nur nicht die Top-Auswahl, die ich da unbedingt auf mein Screen bringen muss. Und dann fängst du an zu gucken. Und die Geschichte ist ja auch spannend, ne? Also gerade so, wie sich das so entwickelt, wie er da als Geheimagent ausgebildet wird, wie er so ein biederes Leben führt, wo der ganz am Anfang auch so auf dieser Party so als Kellner da missinterpretiert wird und der jetzt das ganze Leben ihn eigentlich ankotzt und wie du schon Alex sagtest, dann am Ende dann guckst du halt nach, ich weiß gar nicht, das reale Ereignis, ist das der Sechstagekrieg eigentlich gewesen? Ich weiß gar nicht mehr.
Ja, ja, das ist dann auch basierend Richtung. Auf seine Geschichte. Ja.
Und du fragst dich halt, wie es dazu kommen konnte, dass so ein Ort im Nahen Osten, wo es halt tatsächlich nicht so viel gibt, zu so einem Pulverfass geworden ist. Ich meine, losgelöst von den ganzen...
Religion nur.
Bitte?
Nur Religion.
Ja, ich sag ja, losgelöst von der Religion, aber es war ja trotzdem, die waren ja alle dabei da, ne? Die Russen, die Amis, alle wollten da irgendwie einen Fuß drin haben, damit sie halt da mitsprechen können und damit sie halt einen strategischen Punkt haben.
Was halt auch spannend ist, es ist ja nicht zu Ende. Es ist ja heute immer noch so, ne, dass die Russen da in Syrien Gebiete besetzen, die Türken da einmarschieren, ohne mit den Wimpern zu zucken oder mit dem Auge zu zucken. Ne. Das ist ja immer noch so. Und das ist halt das Spannende dran, ne, dass diese Region da unten ja nie zur Ruhe kommt. Ne. Das ist ja nicht so wie in Europa, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern da ist ja immer noch Krieg und die Amis sind drin und die Russen sind drin und die Türken gehen da rein und die Syrer wissen, also das ist halt das Faszinierende an der ganzen Region da unten. Ne? Und ich glaube auch, dass der Mossad noch sehr, sehr aktiv ist. Es ist ja, ich habe mal gerade gegoogelt, der zweitgrößte Geheimverein nach der CIA und die haben immer noch überall ihre Leute sitzen. Ne? Und ich glaube, das ist immer noch sehr, sehr aktuell, die ganze Nummer. Und das macht es für mich dann auch so immer so spannend, ne? Dass das eigentlich nicht zu Ende ist, die ganze Spionage und Verzwickung und Verzweigung der ganzen Länder und Ansprüche da unten. Ne? Das ist schon übel.
Die Bedrohungslage ist ja auch immer noch da. Ich meine, wir haben ja auch eine Entity in Israel, weil es da auch einige Halbleiterfirmen gibt, für die wir arbeiten. Und da ist es ja echt so, dass dieser Raketenschirm, den die haben, der hat auch so einen bestimmten Namen, dass der regelmäßig so alle paar Tage anspringt, ne? Wo dann Raketen abgefangen werden, die auf die Stadt fliegen sollen. Also die Bedrohungslage ist durchaus real dort. Das Interessante ist, was immer die Kollegen auch erzählen, dass die Bevölkerung dort geht eigentlich relativ locker dann doch damit um. Also da ist wirklich sehr viel Partymeile auch und alles. Ne? Die lassen sich davon auch nicht einschüchtern. Und es ist natürlich auch so, wenn du ins Land rein willst oder aus dem Land raus willst, die Kontrollen, die sind echt extrem. Also das ist so mit das Härteste, wenn du, also da kannst du sonst wohin fliegen. Na, da kannst du vielleicht aus Afghanistan zurückkommen nach Deutschland. Da wirst du nicht so stark kontrolliert, wie wenn du irgendwo aus Israel ausreisen willst. Ne? Also ja, da legen die halt großen Wert drauf, weil sie eben gerade diese Bedrohungslage halt da ist. Ne? Sie wissen halt nie, was da passiert und müssen halt sich nach allen Seiten absichern. Und es ist halt da echt ein Pulverfass da unten, wie es der Alex schon gesagt hat.
Aber insgesamt, also eine Serie, die mich extrem positiv überrascht hat, die man sich unbedingt mal anschauen sollte, auch wenn der Name des Hauptdarstellers vielleicht ein wenig am Anfang abschreckt, aber es ist großartig gemacht und Erik hat es ja schon gesagt, dieser, wie hieß er, der da Homeland mitgemacht hat, der versteht sein Handwerk, Gideon Ruff, es ist eine sechs Teile waren es, ne? Also eine Miniserie, die in sich abgeschlossen ist, die nichts an Spannung verliert. Ich habe mich ja auch gefragt, weil du ja am Anfang schon mehr oder weniger siehst, wo er herkommt, ne? Was aus ihm geworden ist und in welche Richtung das geht. Und es bleibt trotzdem spannend bis zum Ende. Und es ist ein großartiges Ding und unbedingt mal reingucken. Also die machen da schon eine ganze Menge richtig gutes Zeug. Daumen hoch. Also von den Rage Brothers auf alle Fälle und von Erik eigentlich, der hat es noch nicht zu Ende gesehen, deswegen hat er sich noch ein bisschen Luft nach oben gelassen. Wärmstens empfohlen. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Ne? Skylines auf Netflix, The Spy auf Netflix und Doom Patrol, Amazon Prime und jetzt war da vor kurzem auch wieder der Börsenbericht von Netflix und die haben quasi gut performt, das heißt also die wachsen immer noch und bringen ordentlich Umsatz und bin mal gespannt, wenn sie die Preisschrauben weiter andrehen, wo sie jetzt ins Klo gegriffen haben, so als kleinen Exkurs. Die haben ja letztes Jahr für, wie viel waren es? 100 Milliarden? Nee, Quatsch, 100 Milliarden natürlich. 100 Millionen die Rechte an Friends gekauft, dass das dann bei Netflix war und das verlieren sie jetzt an Amazon Prime, wobei ich mich tatsächlich immer wieder frage, wie kann sowas so lukrativ sein? Ne? Also wie kann eine Serie, also die Rechte an einer alten Serie so viel immer noch wert sein? Also da müssen die Schauspieler sich, wenn sie gute Verträge haben, ja auch immer noch dumm und dusselig verdienen jedes Jahr, wenn allein die Ausstrahlung.
Damals, als die das gedreht haben, war Streaming noch nicht mit enthalten in den Verträgen.
Wahrscheinlich. Aber wer verdient dann daran? Nur die Studios dahinter oder? Naja, egal.
Ja, sei natürlich die Plattform selbst. Ja.
Aber 100 Millionen, meine Fresse. Ne? Nur damit du das austragen heutzutage kannst.
Guck mal, es gibt momentan einen wahnsinnigen Kampf auch um die Vorherrschaft. Ja, es gibt zu viele und Disney klopft schon an die Tür. Die wissen alle nicht, wo sie bleiben. Die müssen jetzt sehen, du musst über Content machen. Du musst sagen, okay, wenn jetzt Disney kommt, fast jeder, den ich kenne, der jetzt schon Streamingdienst nutzt, sagt, er will sich auch Disney holen. Dann kommen viele in die Versuchung zu sagen, okay, die jetzt vielleicht Netflix und Amazon Prime haben und vielleicht noch ein drittes oder was, dass sie in die Versuchung kommen, okay, dann kündige ich ein was anderes. So, dann musst du jetzt ganz einfach am Start sein, sagen, okay, ich habe das geilste Portfolio, Ja, ich habe das, was du gerne guckst. So, und dann kündigst du einfach das andere, wo es eben die Sachen nicht gibt.
Na gut,
so, das ist jetzt Hauen und Stechen. Und das kann 100 Millionen Dollar durchaus wert sein, sowas.
Ist ein Argument. Aber dann ist es wieder überraschend. Ich habe ja, hast du Friends zum Beispiel tatsächlich mal komplett durchgeguckt? Also alle Folgen? Ich habe das früher immer, wann war das, lief das in den Schieß mich tot?
Nicht,
immer mal so sporadisch. Ne?
Wenn das auf ProSieben lief irgendwie, also nicht, genau. Nicht in korrekter Reihenfolge, wie die es halt so rausgerotzt haben, habe ich dann immer mal was geguckt, aber da fehlen mir bestimmt etliche. Aber ich fand es immer gut.
Ja. Ja,
aber ich würde es jetzt, glaube ich, nicht nochmal durchbingen. Ich glaube so, ja, ich weiß nicht, gut, Friends habe ich jetzt immer noch mal ein, zwei Folgen geguckt, das fand ich immer noch ganz cool, irgendwie komischerweise. Aber jetzt zum Beispiel habe ich gestern beim Durchzappen eine Folge Two Broke Girls gesehen, fand ich überhaupt nicht mehr witzig. Also, da habe ich mich.
Na, weil so du es schon gesehen gedacht, hast, oder hat sich der Humor nicht mehr angesprochen?
Nee, ich habe ja alles geguckt. Die Folge kannte ich noch nicht. Aber ich fand es nicht mehr witzig aus irgendeinem Grund. Ich fand es nicht witzig.
Ich habe gerade mal geguckt, Friends hat 10 Staffeln mit 236 Episoden. Also selbst wenn ich da jetzt viel Zeit hätte, weiß ich nicht. Ist schon eine Menge.
Die andere Marie mal fragen, die ist ein großer Fan von der Serie.
Naja, aber ob die zweites, drittes
Mal einen Kommentar geben dazu.
Genau. Drop mal eine Line hier in den Kommentarfeldern.
Wir können ja nächstes Mal, wir haben ja auch ein paar Serien empfohlen bekommen. Die waren, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, zwei
Thomas,
Sitcoms.
Schöne Grüße.
Ne? Ja.
Schöne Grüße an Thomas.
Der hat uns empfohlen Bob Hart's Episola von Chuck Lorre und Billy Gardell von den Machern von Mike and Molly. Können wir mal gucken. Ich glaube, da ich beim nächsten Mal sowieso bestimme, mehr oder weniger, diktatorisch, würde ich einfach mal diese drei Sitcoms, die dritte, die weiß nur das Team, die werde ich dann auch nochmal entsprechend sehen. So viel vorweg. Ja, ne? Wird sicherlich
gut. Ich muss erstmal die neue Staffel Silicon Valley gucken und ja, dann sehen wir weiter.
Die ja dann mit anbringen.
Und It's Always Sunny in Philadelphia.
Das machen die immer noch?
Neue Staffel.
Ja?
Klar.
Und wie viel
14.
Oder 14.
Oh, 14. Oh, Staffel, glaube ich, oder 15. Weiß gar nicht.
Fand
ist immer noch sau lustig.
Gut, dann soll es das gewesen sein für diese Ausgabe von Fortsetzung folgt. Also ihr merkt, diesmal war definitiv bestimmt was dafür euch dabei, weil zwei relativ hochkarätige Serien und eine, ja zumindest für Popcorn-Kino, die man auf Amazon Prime findet, Skylines, Doom Patrol und The Spy, bei The Spy unbedingt mal reingucken. Also tatsächlich wärmstens, heißestens, extrem Lava Nova, keine Ahnung, empfohlen, ich erzähle Müll. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wenn ihr Tipps am Rande habt, die werden gerne genommen, dann schreibt sie einfach in die Kommentare auf fortsetzungfolgt.net und man hört sich beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
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 www.fortsetzungfolgt.net